Die Startup-Community in Hamburg ist extrem aktiv. Hamburg als Staat ist auch sehr, sehr unterstützender. Also von Politik her und auch von Wissenschaftlern und diese ganze Netzwerk und Clusters, die es hier gibt für Startups, die sind wirklich sehr gut. Sie haben uns sehr gut aufgenommen. Es gibt mehrere Events und Awards und Pitch und eine Menge von Kontakt zu Startups.
Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Founders, dem Podcast nicht nur für GründerInnen. Ich habe heute wieder eine tolle Gästin eingeladen. Sie ist Gründerin eines Medizintechnologie-Startups, Angela Relojillo. Und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Angela. Grüße nach Hamburg.
Hallo, Christine, ich grüße dich zurück.
Wie geht's dir? Was treibt dich gerade um?
Sehr gut, mir geht's sehr gut. Gibt's aber viel zu tun. Wir sind heute beschäftigt mit der Analyse für eine klinische Studium zu einem Forschungsprojekt abzuschließen und wir haben eine Frist Montag.
Oje, oje, okay. Und zu diesen klinischen Studien werden wir gleich nochmal ausgiebiger sprechen, weil du ja die Ideengeberin bist des Startups Timeteller. Ihr wurdet auch vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation vor einem halben Jahr ausgezeichnet auf dem Digitalgipfel. Und das ist ja hochspannend, was ihr macht. Es geht um die innere Uhr eines Menschen, die ihr quasi analysiert und daraus Rückschlüsse ziehen wollt, um bessere individuelle Entscheidungen zu treffen in der Medizin. Magst du uns mal ein bisschen mehr darüber erzählen? Also wie können Menschen konkret zukünftig davon profitieren, was ihr so entwickelt?
Also vielleicht jetzt so wichtig zu wissen ist, dass diese innere Uhr, das ist ein sehr wichtiger Mechanismus und der die Zeit mehrere zelluläre und physiologische Funktionen regelt. Und die Status von dieser Uhr zu kennen, ermöglicht uns auf Veränderungen zu reagieren und dadurch unsere Gesundheit zu erhalten oder sogar bei Behandlung im Fall von Krankheiten es anzupassen, um sie zu optimieren. Und wir arbeiten daran, dass es in ein medizinisches, zertifiziertes Produkt wird. Und wir hoffen, dass es dann für jeder zugänglich ist.
Super, super spannend. Diese innere Uhr, ich habe gelesen, das nennt man ja auch zirkadiane Uhr oder auch zirkadianer Rhythmus. Und das ist ja ein vergleichsweise junges Forschungsfeld. Das gibt's noch nicht so lange. Und diese Uhr ist scheinbar von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber doch gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, was uns so an Faktoren oder Verhaltensweisen über so einen Tag von 24 Stunden irgendwie alle begleitet. Was beeinflusst diese innere Uhr eines Menschen und können wir das in irgendeiner Weise auch selbst steuern?
Also vielleicht erstmal zu die Uhr selbst. Wie du gesagt hast, das ist so eine zirkadiane Uhr. Das heißt, es ist eine Uhr, die einen Rhythmus macht von ungefähr circa ein Tag, dien. Das kommt von Latein. Und dieser Ein-Tag-Rhythmus, der ist für uns sehr gut, weil es erlaubt uns und auch sehr praktisch, dass wir uns anpassen zu die 24-Stunden-Tag der Erde. Und obwohl die innere Uhr der Menschen unterschiedlich sein kann, innerhalb dieser 24-Stunden-Tag gibt es gemeinsame Schwankungen in körperlicher oder geistiger oder sogar Verhaltensmuster, die den Einfluss der zirkadianen Rhythmus auf die menschliche Psychologie, Physiologie, das Verhalten widerspiegeln. So, zu diesem Muster, die gehören unter anderem zum Beispiel Schwankungen unserer Wachsamkeit oder Hormonspiegel oder Körpertemperatur. Und das siehst du denn in deinem Schlafwachrhythmus oder kognitive Funktion während ein Tag.
Okay, also quasi, dass ich, wenn ich mal mir keinen Wecker stelle am Wochenende und dann morgens irgendwie wach werde, weil so ein Lichtstrahl mir in die Augen scheint, also ich bin so total schnell wach, wenn ich sehe, draußen ist es hell, ist das quasi auch beeinflusst durch diese innere Uhr in gewissermaßen und dann werde ich irgendwie auch müde, sobald es dunkel wird?
Also du hast eine Uhr, die funktioniert, egal ob du eine äußere Reiz oder auch genannt Zeitgeber hast oder nicht. Also das geht immer und das wurde auch schon getestet. Zum Beispiel, es wurden Experimenten in Bunkers gemacht, wo Menschen gar keine Ahnung hatten, wie viel Uhr es ist oder nicht. Und sie werden trotzdem jeden Tag aufwachen und jeden Tag Schlaf gehen. Aber du hast jetzt über Licht gesprochen. Also in der Tat, in erster Linie ist Licht unsere hauptäußere Reize und es ist ein sehr starker Zeitgeber. Und die Lichtexposition, die trägt dazu, dass unser Körper sich immer wieder neu synchronisiert, also jeden Tag neu synchronisiert. Aber es gibt auch andere Faktoren, ne? Also wie zum Beispiel die Mahlzeiten oder körperliche Aktivität oder soziale Interaktion, Temperaturschwankung. Also alle diese Sachen, die können die Uhr beeinflussen, wie zum Beispiel auch unregelmäßiger Schlafrhythmus oder nachtliche Exposition zu Licht, so wie bei Schichtarbeit und so weiter. Das kann zu einer Desynchronisierung von deiner Uhr führen und das kann natürlich deine Gesundheit beeinträchtigen.
Okay, also es ist schon wichtig, so einen gewissen Rhythmus auch zu haben. Man sagt ja auch mal von Schlafhygiene. Es wird ja immer so ein bisschen belächelt vielleicht der Begriff, aber ist wahrscheinlich doch ganz wichtig, um aber auch mit Kraft durch so einen Tag auch zu kommen. Weil wenn man schlecht geschlafen hat, wir alle kennen das, man fühlt sich dann total gerädert und kommt irgendwie zu nichts. Und jetzt ist es ja, also diese Erkenntnis extrem, extrem wertvoll, dann natürlich jetzt auch für die Medizin. Wie wollt ihr das Ganze zunutze machen für Patientinnen und Patienten?
Also was wir messen, ist zum Beispiel, also wir messen diese zirkadiane Rhythmus in Speichel. Und das zeigt uns, wie diese 24-Stunden-Profil für eine bestimmte Person aussieht. Diese Information verbinden wir dann mit dem Stoffwechsel von einem bestimmten Medikament. Und damit definieren wir ein Zeitfenster, indem wir sagen, für ein gewisses Medikament und eine gewisse Person ist das jetzt mehr toxisch oder weniger toxisch innerhalb 24 Stunden. Der Arzt kann dann oder die Ärztin diese Information benutzen und entweder den Zeitpunkt der Einnahme anpassen oder sogar die Dosierung von den Medikamenten so zu gestalten, dass zu Zeiten von höchster Toxizität weniger gegeben wird und zum Zeit von niedriger oder geringerer Toxizität mehr verabreicht wird.
Also diese Toxizität, von der du sprichst quasi, also welche tatsächlich auch sehr starken Nebenwirkungen potenziell ein Medikament hat. Ich glaube, ihr konzentriert euch ja zunächst ja auf die Krebstherapie.
Genau, vor allem bei Krebs, ja.
Okay, und wie weit seid ihr aktuell? Also du hast schon am Anfang gesagt, ihr seid jetzt bei klinischen Studien. Wie viele müsst ihr machen? Ist das eine große mit Tausenden von Menschen? Wie sieht das genau aus?
Also unterschiedlich. Wir sind momentan, also wir sind hauptsächlich, benutzen wir Timeteller als Forschungsprodukt. Ne? Du kannst es noch nicht kaufen. Und wir haben klinisches Studium in mehr als 20 Krankenhäusern in Deutschland und wir haben sogar ein Krankenhaus in Portugal, die auch mitmacht. Aber wir reden nicht von 1000 Patienten, nicht jetzt, also eher von vielleicht 200 oder sowas, weil, wie du dich wahrscheinlich vorstellen kannst, solche Studien sind auch sehr teuer und wir müssen das auch finanzieren können und das ist alles dann ein bisschen eine Herausforderung.
Mhm. Und wir haben es schon also durchgehört, du bist eigentlich vom Hause aus Physikerin, hast dann ein PhD gemacht in molekularer Biologie und bist jetzt seit, ich glaube, knapp anderthalb, zwei Jahren als Professorin für Systemmedizin und Biostatistik an einer medizinischen Hochschule in Hamburg tätig. Habe ich das richtig wiedergegeben von deinem Lebenslauf?
Ja.
Okay. Und du hast ja auch gerade schon Portugal angedeutet, weil da bist du ja gebürtig, kommst du her. Du hast da auch am Anfang studiert, aber bist ja dann doch relativ zeitig nach deinem ersten Abschluss nach Heidelberg gekommen und hast viel Wissenschaft und Forschung betrieben. Und apropos Zeit, wie teilst du dir deine Zeit genau ein? Also, weil du, wir sehen das ja, wir haben es gehört, für euer Startup sind diese klinischen Studien extrem wichtig. Du bist gleichzeitig auch Professorin, aber das ist ja sehr eng verknüpft zwischen der Unternehmung und auch der Wissenschaft. Also wie schaffst du es, beides zu verbinden und wie sieht so ein Arbeitsalltag von der Angela genau aus?
Also momentan unterhalte ich mich jetzt mit dir. Das ist auch Teil von meinem Tag. Aber in der Regel, also ich muss sagen, dass ich habe großes Glück. Also ich habe einen super spannenden Arbeit, meiner Meinung nach, aber ich habe auch sehr, sehr, sehr lange Tage. Also ein typischer Tag würde sein, also es beginnt vielleicht mit meinem Forschungs-, mit Mitarbeitersgespräch und unterschiedlicher Verwaltungsaufgabe, vielleicht in die Uni, vielleicht sogar ein bisschen Lehre. Und wir überprüfen laufende Experimente oder Datenanalyse. Ich habe Vorlesungen, ich habe Doktoranden, aber parallel dazu, dann habe ich natürlich oder ich mache mich natürlich Zeit für auch die Medizin Teil, für die klinische Studium, für Sitzungen mit Investoren. Zeitplaner für Produktentwicklung gehört alles dazu. Das heißt, im Laufe eines Tages wechsle ich eigentlich sehr, sehr oft Rolle zwischen die wissenschaftliche Teil, die unternehmerische Teil, aber man kann für beides Fachwissen und Innovation sowohl im Labor als auch in die Geschäftsfeld benutzen.
Und gibt es einen Bereich, der dir besonders viel Spaß macht, weil du beschäftigst dich ja, sage ich mal, als Forscherin, als Unternehmerin viel mit Zahlen. Das eine ist aber vielleicht eher die unternehmerischen Zahlen. Wie sind die Kosten? Wie sind die Einnahmen? Das andere sind eher wahrscheinlich die Analysen dieser klinischen Studien. Also bist du so ein Zahlenmensch oder was macht dir besonders Spaß an deiner Arbeit?
Also ich mag alle Teile davon. Ja, klar bin ich ein Zahlenmensch. Also ich bin Ingenieur, ich liebe Mathe. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Also da muss ich sagen, das ist andere Sache, was du siehst. Also wenn du schaust, die Daten von klinischem Studium, du kannst sehen, ob etwas funktioniert hat oder nicht. Und du stellst dir direkt vor, wie sehr das jemand danach später helfen wird oder nicht. Wenn du siehst die Zahl von die Finanzplanung oder von einer Finanzentwicklung, das ist auch spannend, weil du siehst, okay, jetzt kann ich mehr Sachen machen. Jetzt habe ich plötzlich mehr Finanzierung, damit kann ich mehr Studium machen. Also die laufen beide sehr stark an den Hand.
Okay, und dieser Teil der Medizin, also das steckte ja in gewisser Maße vielleicht in deinem PhD drin, molekulare Biologie, aber du hast jetzt kein vollständiges Medizinstudium absolviert. Aber du bist Professorin für Systemmedizin. Hol mich da noch mal kurz ab. Was ist genau Systemmedizin?
Also Systemmedizin heißt, dass du betrachtest einen Mensch nicht nur von die Perspektive von einer Zelle oder sogar von einem Organ, sondern du schaust dir das Gesamte. Und das ist, was wir machen. Also ich hatte schon bevor Systemsbiologie gemacht, die auch in die Richtung geht. Das heißt, ich beschäftige mich nicht mit einer Gene, sondern generell mit viel davon. Dieses zirkadiane System, der passt komplett gut dazu, weil du hast nicht eine Uhr, du hast mehrere. Du hast eine Uhr in jeder Zelle von deinem Körper. Die alle müssen zusammenspielen. Die alle müssen die gleiche Zeit geben, sodass du synchronisiert bist und auch als Mensch gut funktionierst und gesund bist. Also insofern passt das eigentlich ganz gut.
Okay, also wir sind richtig gut programmiert worden. Das war schon super erstaunlich, was unser Körper da leistet. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mit dir drüber reden, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt gerade stehst. Also es waren ja verschiedene Etappen. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, deine erste Station in Deutschland war Heidelberg. Dann ging es weiter nach Berlin. Du warst an der Charité und dann hast du vor kurzem auch den Wohn- und Arbeitsort gewechselt in Richtung Hamburg. Was waren denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Schritte, die dich dahin geführt haben, wo du heute stehst? Was würdest du sagen, vielleicht die 2, 3, 4 wichtigsten Sachen?
Ach so, was ist schwer zu sagen. Also, mein Weg hat eigentlich längst bevor Heidelberg auch gestartet. Also ich war schon sehr interessiert an die Forschung und wollte das sehr machen. Ich habe einen sehr interdisziplinären Weg. Also und das war wichtig. Das hat mich sehr stark verbunden mit der Naturwissenschaft, aber auch mit der Medizin. Also von der Uni her bin ich Ingenieur und das ist natürlich ein harter Kurs, also harte Arbeit. Aber du lernst sehr viele Präzision, du lernst auch sehr viele praktische Aspekte und sogar ein bisschen von Entrepreneur. Also du bist in dem Sinn schon vorbereitet, Produkte zu entwickeln und so weiter. Also als ich dann nach Heidelberg gekommen bin, da war ich wieder in ein Institut, die nicht nur ein deutsches Institut ist, sondern es ist ein europäisches Institut. Und damit bist du zusammen mit Menschen von der ganzen Welt. Es ist sehr, sehr interdisziplinär und multikultural. Das ist total wichtig. So, und dann von Heidelberg nach Berlin, was in Heidelberg ich nicht hatte, ermembelt war, da machst du Grundlagenforschung. Und da fehlt ein bisschen die medizinische Teil. Deswegen wollte ich an die Charité. Und das war wichtig, weil da konnte ich mich verbunden mit dem klinischen Teil. Was auch wichtig an die Charité ist, gibt es auch in mehreren Unis, vielleicht auch für die Zuhörer wichtig zu wissen. Also es gibt diese Programme, die sind Accelerator-Programme, die manche Unis haben. Und die unterstützen dich, sodass du eine Idee von der Forschung in ein Produkt verwandeln kannst. Und das war wichtig, dass es an die Charité passiert. So, dann letztlich in Hamburg. Also wir sind zwar eine Ausgründung aus der Charité, wir haben aber in Hamburg gegründet. Hamburg war auch super wichtig, weil wir haben hier Finanzierung für die Firma bekommen. Und parallel dazu hatte ich meine Professur bekommen. Und das hat erlaubt, diese beide Sachen parallel zu führen mit der Unterstützung von die neue Universität. Und das finde ich auch sehr wichtig, ja.
Also das hast du jetzt in sehr, sehr wenigen Minuten wie eine sehr runde Geschichte erzählt. Ich nehme an, der Weg dahin war natürlich nicht nur super lockig, flockig, aber
Nein.
Ich glaube, da steckt auch sehr viel harte Arbeit drin. Und da sieht man einfach auch, dass du so einen Drive hast, dass du es dorthin geschafft hast, wo du jetzt stehst. Und mich würde interessieren, Berlin, sage ich mal, so die Forschungsszene im Vergleich, wobei du schon sagtest, du warst bei diesem Accelerator-Programm bei der Charité und das im Vergleich zu der Startup-Szene Hamburg, die du jetzt ja vielleicht seit einem Jahr und ein bisschen länger kennst. Was sind so deine Erfahrungen von beiden Ökosystemen? Worin vielleicht unterscheiden die sich oder ist das irgendwie doch sehr ähnlich, egal ob man jetzt eher forschungsorientierter ist oder startupig? Was würdest du sagen, die beiden Städte?
Also ja, du bist als Forscher nicht wirklich verbunden zu Grenzen, ne? Angenommen, die Internet funktioniert, dann bist du sehr offen und du kannst mit die ganze Welt kommunizieren. Insofern, das ist ein bisschen egal. Aber beides, Berlin und Hamburg, sind Weltstaat. Du findest alles, du findest alle Menschen und du kannst dann über die Stadt hinaus kommunizieren. Also wir haben mehrere Kollaborationen auf nationaler und internationaler Ebene. Insofern sind beide Plätze top und wichtig ist, dass diese Host oder die Uni, wo du gerade bist, die Infrastruktur hat, die du brauchst. Und das hatte ich zum Glück beides an die Charité und auch hier an die MSA. Also Startup-mäßig habe ich weniger Erfahrung in Berlin, weil wir haben, also Timeteller war da eher als Projekt und wir haben in Hamburg gegründet. Deswegen habe ich mehr die Erfahrung von Hamburg. Also ich kann nur sagen, dass die Startup-Community in Hamburg ist extrem aktiv. Hamburg als Staat ist auch sehr, sehr unterstützender. Also von Politik her auch und auch von Wissenschaftlern und diese ganze Netzwerk und Clusters, die es hier gibt für Startups, die sind wirklich sehr gut. Sie haben uns sehr gut aufgenommen. Es gibt mehrere Events und Awards und Pitch und eine Menge von Kontakt zu Startups. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt nur, kam mir nur diese zwei direkt im Kopf, also zwei Startups, die einen heißt Nobody Told Me von Susanne Littke, die andere heißt Mindpeak von Felix Faber. Also die waren auch super, die haben mich viel Kontakt gegeben, auch deren Erfahrung mitgeteilt und das hat uns auch geholfen. Ah, und etwas auch wichtig in Hamburg, also du hast hier in Hamburg die TK, ne? Als wahrscheinlich in ganz vielen Städten, aber hier sind die sehr groß und stark, es gibt viele Menschen. Und
also die Krankenkasse meinst du?
Die Krankenkasse. Mhm. Und die waren extrem unterstützend auch. Also mit dem starten wir jetzt auch ein Zusammenarbeit und das ist für uns extrem, extrem wichtig, sodass wir schaffen, alles richtig zu machen und Timeteller als Medizinprodukt zertifiziert zu bekommen, sodass es dann schnell zu Patient zugänglich ist.
Super, also Hamburg war eine gute Entscheidung, rückblickend nehme ich an. Also einmal das Funding, Netzwerk, Kontakte, Sichtbarkeit, Partner. Mhm. Also besser geht's ja fast gar nicht.
Ja, also es ist aber nicht, es ist nicht, dass man sagen würde, Hamburg ist besser als Berlin. Hamburg ist anderes als Berlin. Mhm. Ich habe das Gleiche nicht in Berlin gelebt, ne? Und deswegen kann ich so nicht vergleichen.
Ja, klar.
Aber es ist super, ja. Ich bin hier sehr, sehr glücklich.
Super. Und du hattest kurz erwähnt, verschiedene Awards. Ja, ich habe es ja auch am Eingang gesagt, ihr seid, du bist oder dein Team PreisträgerInnen. Das Gründungswettbewerb, Gründungspreis Plus habt ihr abgesahnt, 32.000 Euro auf dem Digitalgipfel letztes Jahr. Und auch Bundeswirtschaftsminister Habeck war auch persönlich vor Ort. Ich glaube, du konntest sogar Handshake machen. Was würdest du sagen, für wen lohnen sich so Teilnahmen an so Businessplan- oder Ideenwettbewerben? Und ihr habt ja auch an etlichen teilgenommen und auch gewonnen. Vielleicht erzählst du uns da noch mal kurz was.
Ja, also vielleicht erstmal zu die deine Frage bezug, für wen lohnt sich, also jetzt sehr spezifisch auf die Gründungspreis. Ich muss zugeben, als ich das gesehen habe, weil das von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaforschung, ne, dann dachte ich, gut, das ist Klimaschutz, das ist gar nichts für uns. Und dann meine Kollege und Co-Founder Benjamin, der meinte, ja, also ich frage mal nach. Und er hat da angerufen, dann hat sich festgestellt, wir konnten uns tatsächlich bewerben und deswegen haben wir es gemacht. Also ich würde stark empfehlen, als Startup, gerade Startup am Anfang, dass man sich für so etwas bewirbt, weil gerade dieser Gründungspreis von der Deutschen Digital, der bietet nicht nur die Finanzierung, was sicherlich super ist, sondern auch eine Reihe von Workshops und Events und sogar Begleitung. Also ich bekomme sehr, sehr oft Informationen noch von dem Team von dem Gründungspreis über andere Wettbewerbe und auch Beratung, die sie oft machen. Also das fand ich ganz super. Zu anderen Wettbewerben, also für uns sehr wichtig war erstmal dieses Accelerator-Programm. Das ist natürlich kein Wettbewerb, aber das hat eine sehr große Finanzierung und auch ein großes Netzwerk von Experten und Know-how. Also das gerade am Anfang und für jemanden, der mehr in die Forschung ist, das ist super. So dann, als wir nach Hamburg gekommen sind, wir haben teilgenommen. Und zwar auch, weil wir wurden dafür informiert von die InnoRampUp-Programm. Das ist die Programm, die uns finanziert hier in Hamburg, über einen Wettbewerb, die heißt die Female Startup Aperitivo. Kann ich auch empfehlen. Und wir waren neu in Hamburg und dann dachten wir, dann lass uns mitmachen, dann werden wir andere kennenlernen und unser Netzwerk ist dann auch besser und wir können auch die Leute informieren, was wir so machen. Und das ist sehr gut gelaufen. Ich schätze, wir hatten auch Glück und wir haben da gewonnen. Und dann gibt es auch die gleiche Wettbewerbe auf nationaler Ebene, was auch super ist. Andere Wettbewerb, die ich fand auch sehr gut, sind die Start to Grow oder die V-Launch Awards. Die alle haben große Netzwerk, Möglichkeit zu Workshops, auch Finanzierung. So, dann gibt es auch interessant und ist auch deutschlandweit, es gibt die HIP Award, das ist die Health Innovation Board von Philips.
Die sitzen auch in Hamburg, richtig?
Die sitzen auch in Hamburg. Das war für uns total wichtig. Ich hatte dir jetzt schon von der Krankenkasse erzählt. Da war die TK Jurymitglieder und so sind wir auch ins Gespräch oder in engeres Gespräch mit der TK gekommen. Insofern sind alle diese Wettbewerbs, auch wenn man das nicht sofort so sieht, die sind schon wichtig für ein Startup gerade am Anfang. Ja.
Super, also das ist nicht nur das Preisgeld, was sich dann auszahlt.
Nein.
Sondern vor allem auch Workshops, Seminare.
Und das Netzwerk, ja, auf jeden Fall.
Das freut mich natürlich auch zu hören als Gründungswettbewerb-Teammitglied, dass ihr auch die Unterstützung sehr wertvoll fandet.
Ach, ihr seid super, wirklich.
Vielen Dank. Du und dein Co-Founder Benjamin, also ihr arbeitet jetzt seit einem halben Jahr quasi als ausgezeichnete Startups vom Gründungswettbewerb, aber ihr seid ja schon viel länger zusammen an der Idee dran. Wo steht ihr denn beide aktuell und wie groß ist das Team?
Also Benjamin ist zu uns gekommen während diese Accelerator-Programm und der hat, also er kam von dem wissenschaftlichen Feld, das ist auch wichtig von dem Hintergrund her, weil dann kann er auch gut verstehen, was wir machen, aber er hat Expertise in Zertifizierung von medizinischen Produkten. Das hatten wir natürlich nicht und das ist super. So, was wir gemacht haben in die letzte Zeit oder weitergemacht haben, war sehr, sehr stark in unserer Patent zu arbeiten. Wir haben das jetzt eingereicht in die US. Das ist für uns wichtig, weil Europa und US sind die große Markt für klinisches Studium. Wir haben gestartet diese Zusammenarbeit mit dem Gesundheitssystem, mit der DK. Das ist auch wichtig. Wir haben die Zertifizierungsbehörde kontaktiert und die Prozess im Gang gebracht, die wir brauchen, um die Zertifizierung zu haben. Und jetzt ist mir aufgefallen, eine andere Sache, wo wir auch stark arbeiten, die zu tun hat mit auch einem Award. Also von einem von diesen Awards gab es als Preis Cloud-Server und so Speicherkapazität und auch eine Menge Unterstützung durch die Telekom. Und das haben wir bekommen in einem Award. Und das ist auch super. Und wir sind auch jetzt darin, unsere ganze Pipelines und Softwares und Programme dahin zu wechseln, sodass dann alles mehr automatisiert und auch schneller gehen kann. Und wir arbeiten natürlich weiter in Finanzierung, Acquis, dass wir sowohl aus Grants als auch von Investor-Finanzierung bekommen.
Okay, also ihr habt eigentlich eine ganz schön lange To-Do-Liste oder so, also an Sachen, die ihr arbeitet. Und was sind so die besonderen Herausforderungen für so ein Medizinprodukt-Startup? Du hast es gesagt, Zertifizierung, du hast erwähnt Patente, klinische Studien. Mhm. Also gibt's da irgendwie vielleicht einen Milestone-Plan, Meilenstein-Plan, den man so quasi abarbeiten kann? Oder ist es eigentlich immer anders?
Also das ist bestimmt abhängig von welchem Medizinprodukt. Also für unsere, das ist keine Behandlung, es ist eine Diagnose. Das sind schon andere Art von Herausforderung und andere Art von Risiko, die mit diesem Produkt assoziiert sind. Also eigentlich etwas geringere, als wäre das eine Behandlung. Die Patenten sind für uns sehr wichtig, aber das hatten wir schon gestartet in die Zeit, als ich an die Charité war, weil das schützt unsere Technologie. Und wir haben in der Tat neue Entwicklung hier gemacht und das ist für uns sehr relevant. Aber es ist absehbar. Also du hast schon ein Gefühl, wie lange das dauern wird. Also es ist schon zu erwarten, dass dieses Jahr die Patentsituation ist geklärt. Die Zertifizierung auch, wenn du den Prozess startest, du weißt auch ungefähr innerhalb eines Jahres, wann du alle Dokumente im Platz hast, dann kriegst du das auch hin, dass das sollte funktioniert, dass du ein medizinisches zertifizierter Produkt dann hast. Und wir haben schon alle Dokumente im Platz. Wir hatten auch schon die Datum von dem klinischen Studium. Also insofern, wir reden schon über die nahe Zukunft und nicht über etwas, die in 5 Jahren oder sowas passiert.
Okay. Und braucht ihr, du hast schon gesagt, Krankenkasse ist ein wichtiger potenzieller Partner. Gibt es noch weitere Partner, die für euch relevant sind, um das Ganze auf den Markt zu bringen?
Also in unserer besonderen Situation, es ist so, dass was wir vorhaben oder die Partners, die wir gern haben, ist auf einer Seite die Pharmaindustrie, weil idealerweise würdest du direkt Timetelle benutzen während der Medikamententwicklung. Das heißt, gerade bei Krebsmedikamententwicklung, da sind sehr, sehr viele Medikamente, die schaffen das gar nichts auf dem Markt, vor allem, weil sie so toxisch sind. Und wann man in diese Phase direkt zugreift, es konnte gut sein, dass erstmal Medikament, die vielleicht gut funktioniert, aber nicht auf den Markt kommen wegen Toxizität, da verbessert werden kann, wann man weiß, um wie viel Uhr sie für eine gewisse Person am besten nicht nur wirksam, sondern auch verträglich sind. und auf die andere Seite Medizin, die schon auf dem Markt ist, aber vielleicht noch optimiert werden kann. Also wir haben ein Studium, wo Patienten, also für manche Patienten, sie kann behandelt werden, aber manche nicht, weil das für dem so toxisch ist. Und die haben dann nichts anderes. Und das ist, keine Ahnung, das ist inakzeptabel, würde ich fast sagen. Vor allem, wenn man weiß, man konnte vielleicht dabei helfen. Also bei solchen Sachen sind wichtig. Die andere Sache, die hat mehr, oder der andere Aspekt, die hat mehr zu tun mit Prävention und Gesundheit, Verbesserung. Da geht mehr durch den Weg, auch durch die Krankenkasse zum Beispiel. Und deswegen arbeiten wir mit der Krankenkasse. Und da könnte man sich vorstellen, dass du kannst mit der Hilfe von Timeteller nicht nur deinen Rhythmus beobachten, sondern auch gewisse Optimierung durchführen, wann das dann ein Medizinprodukt ist und eine mögliche Rückzahlung durch die Krankenkasse dann hat.
Okay, und was glaubst du, wann wird das Ganze auf dem Markt verfügbar sein, wenn du so eine leichte Tendenz hast? Oder was ist dein Wunsch?
Also mein Wunsch ist natürlich so schnell wie möglich, weil also das ist so als Forscher, du machst das seit Jahren, keine Ahnung, 20 Jahre vielleicht. Und dann irgendwann denkst, okay, so viele Forschung und so viel Wissen und so viel Arbeit und am Ende hilfst du niemand. Und deswegen starten eigentlich viele Forscher solche Projekte oder Startups. Ich würde denken, dass die erste Produkt, als zertifizierte Produkt, kann eventuell in 2025 raus sein. Die Krebsprodukt ist komplizierter, weil du brauchst Studium, die längere Zeit dauern. Also oft Krebsstudium, du machst Beobachtung 5 Jahre lang. Ja, und es ist schon spezifisch für jedes Medikament, die man nimmt, nicht nur für jeden Krebs. Und deswegen, das wird etwas länger dauern.
Ja. Okay. Und eine Frage habe ich dazu noch. Also es ist ja mittlerweile seit längerem bekannt, dass so bei klinischen medizinischen Studien oftmals weniger Frauen Probandinnen sind und dass es öfters eigentlich Männer sind, an denen Medikamente getestet werden. Achtet ihr auf solche Aspekte?
Ja, sicher. Und zwar nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern weil wir wissen sehr wohl, dass das total wichtig ist. Also wir haben kein einziges Studium, wo wir nicht darauf achten. Die zirkadiane Rhythmus von Frauen sind in der Tat, obwohl jeder hat seinen eigenen Rhythmus, aber die von Frauen sind auch generell anders als Männer, auch innerhalb unserer Lebenszeit. Mit dem Alterungsprozess ändert sich auch unser Rhythmus. Wir haben in unserem Studium, außer es wäre zum Beispiel ein Krebs, der nur bei Frauen eintritt oder nur bei Männern, wir haben Frauen und Männer. Wir haben aber sogar dann ein spezifisches Studium nur für Frauen während des Alterungsprozesses. Das hatten wir letztes Jahr gestartet. Und da sehen wir schon, also Frauen sind extrem komplex, weil sie auch andere Rhythmus haben, die Männer nicht haben, ne? Und es gibt gewisse Sachen, die man schon aufpassen muss. Bei Krebsmedikamenten, sie tendieren auch deutlich stärker zu reagieren auf Toxizität als Männer. Und man muss das auch alles in Betracht ziehen bei Studium. Ja.
Ja, sehr gut. Sehr gut, dass ihr darauf achtet. Und du meintest Alterungsprozess, sind das quasi dann Frauen Postmenopause oder was ist damit gemeint?
In die Wechseljahre. Mhm. Also wir haben bevor, während und danach. Mhm. Und da treten auch sehr starke Symptome bei manchen Menschen. Und du siehst, dass dieser Rhythmus sich ändert. Der ändert sich sehr stark. Und es gibt, statt dass du sehr viele Medikamente oder zusätzliche Therapie nimmst gegen manche von solchen Symptomen, ist vielleicht sogar sinnvoll, zum Teil, nicht komplett, aber zum Teil, auch die zirkadiane Rhythmus zu beobachten und etwas dazu machen, sodass es robuster bleibt, stabiler bleibt und dass du gegen gewisse Änderungen etwas machen kannst und dabei gewisse Symptome auch nicht mehr hast oder weniger. Mhm.
Ja, super, wenn ihr daran arbeitet, dass das wahrscheinlich hoffentlich für viele Menschen weniger toxisch sein wird in Zukunft, wenn sie eine Behandlung machen müssen. Harter Themenwechsel, kein Startup ohne Geld. Du hast schon gesagt, ihr hattet verschiedene Preisgelder von Wettbewerben. Ihr habt eine Finanzierung, ich glaube, einen Zuschuss auch bekommen von der IFB in Hamburg. Wie sieht die weitere Finanzierung aus? Was ist euer Plan? Wollt ihr auch Wagniskapital aufnehmen oder Business Angels? Was strebt ihr an?
Ja, also wir sind im harte Phase oder Hot Stage von Finanzierung suchen momentan. Also ohne Finanzierung geht natürlich nicht. Also wir würden jetzt stagnieren. Also die Finanzierung, die wir haben, ist momentan alles für Patent, für Zertifizierung, für Studien. Also keine von uns ist bezahlt. Wir benutzen das alles eher für die Weiterentwicklung von Timeteller. Das wäre wichtig, dass jetzt die Finanzierung kommt. Welche Art von Finanzierung, wenn du fragst. Also wir sind offen für jede Art von Finanzierung. Wichtig ist aber, dass wer immer mitmacht, die gleiche Vision hat, als wir auch haben. Und die gleiche Art von Entwicklung erwartet und auch etwas machen möchte, die am Ende Menschen hilft und Patienten hilft und einen Impact oder einen Wert hat auf die Gesundheit.
Also Aufruf nach da draußen, wer auch immer es hört und sich angesprochen fühlt, bitte Angela kontaktieren.
Sehr gerne.
Also wenn das nicht eine Idee mit Impact ist, die man unbedingt unterstützen sollte, dann weiß ich auch nicht. Und vielleicht noch eine Parallele zwischen Forschungsarbeit oder Kapitalakquise als Startup. Ich meine, in der Forschung muss man ja auch gefühlt ständig Drittmittel akquirieren. Was ist so aus deiner Erfahrung? Was ist schwieriger, einfacher? Ist das ein ähnlicher Prozess, ob ich jetzt Geld von einem Investor, Investorin einsammle oder Drittmittel für meine Forschung?
Also das ist, ja, wie du sagst, also bei der Forschung oder bei Startups, wir müssen immer Geld, Grant schreiben oder Finanzierung irgendwo bekommen. Also vielleicht die große Unterschied ist, während bei der Forschung die Finanzierung hauptsächlich von Regierung kommt oder Stiftung. Und was die da sehen möchten, ist, dass wir eine starke Impact oder eine starke Wirkung haben auf die Gesellschaft, auf die Gesundheit. Bei einem Startup ist ein bisschen anderes. Die Finanzierung kommt eher von Investoren, kann auch kommen von Drittmittelgeber, wie zum Beispiel die Europäische Union oder sogar Programm wie die Programm, wo ich jetzt bin, von der IFB. Aber was man da sehen möchten, sind oft etwas anderes. Was sie da sehen möchten, ist, dass es ist eine wirtschaftliche wichtige Produkt, die natürlich zu mehr Finanzierung bringen kann und profitabel sein kann und groß werden kann und so weiter. Also das ist ein bisschen andere, diese Endpunkte, die beide Gruppen sehen möchten, und man muss hier irgendwie die Balance. Aber für beide Fälle, du musst kommunizieren, was du machst, du hast Meilensteine, du musst planen, du musst genau wissen, was du mit der Finanzierung machst, und du musst natürlich auch können, die andere weiter zu teilen. Was hast du jetzt damit gemacht und was hast du Neues erreicht und bist du auf dem richtigen Weg oder nicht?
Also in dem Sinne hast du eigentlich eine ganz gute Vorerfahrung, die du jetzt sinnvoll einsetzen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist das gleiche Stress, würde ich so sehen.
Da ändert sich wahrscheinlich nicht so viel, ja. Okay, aber wenn man den Prozess schon mal ein paar Mal durchgegangen ist, kann einem vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Stress, ja.
Naja, du bist auf jeden Fall mehr resilient.
Ja, ein wichtiges Wort unserer Zeit, das stimmt. Ja. Okay, da bin ich auch schon bei unserer Abschlussfrage, liebe Angela. Blick in die Zukunft, klar, es ist jetzt ein bisschen auch in die Glaskugel, aber was ist so eure Vision? Wo steht Timeteller in 5 bis 10 Jahren?
Vielleicht unterhalten wir uns wieder in
unbedingt,
5 oder 10
unbedingt.
Jahren.
Ich will wissen, was dann passiert ist. Sagen wir, in 2029 machen wir schon mal einen Termin aus.
Das machen wir. Und also ich würde sagen, ich würde mir total gern natürlich wünschen, dass wir drin sind in dem Feld von personalisierter Medizin, dass wir mit Timeteller geschafft haben, dass Menschen deren Gesundheit optimieren, deren Gesundheit behalten und dass sie bei Behandlung, gerade bei Krebsbehandlung, mit der Hilfe von Timeteller deren Behandlung bessere bekommen haben und bessere reagiert haben, länger gelebt haben und so weiter. Und ich würde mir auch wünschen, dass das mit der Forschung, mit der Partnerschaft und auch mit der Unterstützung, die wir schon haben, von allen, die rumherum um Timeteller sind und vor allem die Team von Timeteller, die grandios ist, dass wir das zusammen, das alles schaffen und in 5 Jahren wir schauen zurück und zirkadianer Rhythmus zu messen ist praktisch dann zu Standard geworden in die Medizin und wir haben dazu beigetragen.
Super, das wünsche ich euch auch ganz, ganz und drück die Daumen ganz fest, dass sich das realisiert und wir vielleicht alle zukünftig sagen, ich habe heute meinen zirkadianen Rhythmus getestet und so sieht's heute aus und deswegen bin ich heute vielleicht auch nicht so gut drauf, also entschuldige mich. Wer weiß, vielleicht wird das ja in die Sprache übergehen und wir reden alle, als wäre das was ganz Normales. In diesem Sinne, liebe Angela, hab vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick. Ich weiß, da stecken, du meintest ja auch schon über 20 Jahre Zeit, Forschung drin und das war extrem spannend, das mal zu hören von dir. Und wie gesagt, toi, 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 dass das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorgenommen habt. Und ich hoffe, wir sprechen nochmal in irgendeiner Podcast-Folge über Timeteller.
Sehr gern. Ja, und vielen Dank.
Vielen Dank dir. Mach's gut. Ciao.
Du auch. Ciao.
Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf so mit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter podcast@femalefounders.digital.